SRF 1.
Das Regionaljournal Zentralschweiz. Heute Abend mit der Kooperation URI. Die hat entschieden, wo man künftig erneuerbare Energien nutzen kann und wo die Natur Vorrang hat. Mit dem Stefan Hodl. Seit genau 25 Jahren ist er Leiter vom Asylzentrum Z'Art. Wir machen einen Blick zurück und einen führen. Weiter damit schwingen. Der Peter Imfeld von Lungern gewinnt das Ob- und Nidwalder Kantonale. Und das Wetter, es gibt einen nassgrauen Start in die Woche. Am Mikrofon der Dario Pelosi. Zuerst aber Fußball. Seit dem 4. shootet der FC Luzern auswärts gegen Thun. Nach dem 3:0 am letzten Sonntag gegen Leiden Basel sind die Erwartungen heute gegen Thun, der auf dem 6. Platz liegt, natürlich gross. Vor wenigen Minuten hat der FCL das erste Goal geschossen. Und ich sehe jetzt gerade, dass wir eine Leitung hätten wollen auf Thun, aber die stimmt im Moment etwas nicht. Wir versuchen es dann etwas später nochmal. Wir fahren weiter mit dem Kanton Uri. Im Kanton Uri regelt ein neues Konzept, wo im Kantonsgebiet erneuerbare Energie genutzt werden können und wo die Natur Vorrang hat. Die Kooperationsgemeinde, die hat heute das Nutzungskonzept Sneegut geheissen. Ich habe kurz vor der Sendung den Kooperationsschreiber Pius Zgracken am Handy verwischt und als erstes wissen, wie stark umstritten der Entscheid war.
Der Entscheid war eigentlich schlussendlich eindeutig. Es hat zuerst noch einen Rückweisungsantrag gegeben, dass man eine Übergangsbestimmung hat, müssen im Kanton aushandeln für die Wasserkraftwerke, die von 2010 geplant worden sind, dass man die noch hat realisieren können. Über diesen Antrag hat man abgestimmt und der ist abgelehnt worden. Und dann jetzt bei der zweiten Abstimmung ist es darum gegangen, ob der Vertrag angenommen wird oder abgelehnt wird. Und hat eigentlich die Mehrheit gefunden, dass man den Vertrag so will und man hat ihn genehmigt.
Es hat einen ersten Entwurf von dem Nutzungskonzept. Den hat die Kooperation damals noch abgelehnt. Was hat jetzt zum Umdenken geführt?
Zum Umdenken hat geführt, dass der Vertrag eigentlich flexibler ausgestaltet worden ist als beim ersten Mal. Er hat eigentlich eine Kündigungsmöglichkeit nach 19 Jahren einseitig plus nach 10 Jahren wieder Wirkungsbericht erstellt, wo man eigentlich kontrolliert, ob die Projekte, so wie die jetzt abgedenkt sind, in dem Schnee haben können realisiert werden, dass man dort eine Kontrolle hat, um allenfalls andere Bäche wieder darüber zu diskutieren.
Das Nutzungskonzept, das ist einzigartig. So etwas gibt es, glaube ich, sonst die anderen Kooperationen noch nicht. Was glauben Sie, spielt da jetzt der Kanton Uri auch eine gewisse Vorreiterrolle, wo andere Kooperationen sich allenfalls danach kommen, das anschauen und ein Stück abschneiden davon?
Ja, es ist sicher eine Vorreiterrolle, nur sind natürlich die Eigentumsverhältnisse der Gewässer nicht in jedem Kanton gleich. In jedem Kanton Uri ist es so, dass die Gewässerhoheit im Kanton und bei diesen beiden Kooperationen ist. Das tut es ein bisschen vereinfachen, weil man eigentlich mit drei öffentlich-rechtlichen Körperschaften muss das Ganze aushandeln, wo natürlich an anderen Orten wieder anders ist. Und je mehr das mitredet, umso schwieriger wird es natürlich auch, so ein Konzept zu realisieren. Ich denke, für die Kooperation ist es ein guter Vertrag und jetzt hoffen wir doch, dass das diesen Projekten einen gewissen Schub verleiht, dass man die umsetzen kann, weil man schlussendlich erneuerbare Energien fördern will, aber insbesondere die Wasserkraft und dass man den Atomausstieg so natürlich schaffen kann.
Der Pius Zgracken, der Schreiber von der Kooperation Uri, leider nicht in der besten Tonqualität. Und in der Zwischenzeit haben Techniker geschafft, was du schon hast. Zurück zum Fußball, ich habe es gesagt, seit dem 4. shootet FC Luzern gegen Thun. Für uns das Spiel live mitverfolgen, tut der Marco Nüssli. Kurz vor Sendung, Anfang ist es 0:1 gestanden. Wie sieht es jetzt aus, kurz vor Schluss?
Ja, es steht immer noch 0:1, aber es werden noch lange 15 Minuten werden für den FC Luzern. Es ist eine zähe Geschichte dort oben im Berner Oberland. Gegen defensiv sehr solide Thuner hat sich der FC lang schwer getan. Nach vorne ist ihm nicht viel gelungen. Erst nach der Pause hat er mehr Risiko genommen und ist für das eben dann in der 64. Minute auch belohnt worden, wo der Philipp Mundwiler aus 8 Metern sein zweiter Saisontreffer erzielt. Der erste Treffer Treffer am heutigen Nachmittag. Seit der 64. Minute führt der FC Luzern mit 1-0. Aber seither macht Thun halt auch ziemlich Druck. Sie müssen auch daraus fischen. Der Thun-Trainer hat zwei Offensivkräfte eingewechselt und Thun setzt alles da, um da in den letzten 15 Minuten noch etwas zu reissen. Nach 77 Spielminuten führt der FC Luzern im Berner Oberland mit 1-0.
Danke, Marco Nüssli, live aus Thun. Und wir kommen in die Stadt Luzern. Grosseinsatz heute Mittag für die Feuerwehren von der Region Luzern. An der Triebschenstrasse in der Stadt Luzern hat ein Dachstock gebrannt und das Feuer hat schon aufs Nachbarhaus übergreifen. Kurz vor den Elfen sagt die Feuerwehr alarmiert worden, sagt der Offizier Marco Fischer. Man hat das Haus evakuiert und dann versucht, das Ausbreiten vom Feuer zu verhindern.
Das ist sehr schnell klar gewesen, dass keine Menschen mehr jetzt in die Rechte gefahren sind. Und dann ist es darum gegangen, die Dachstöcke, die zusammen verbunden sind, hier, baulich, zu verhindern, dass das Feuer vom einen Dachstock in den nächsten und wieder in den nächsten würde gehen. Es ist vom 24. 26 übergegangen. Das ist aufgrund des Ausmaßes trotzdem eigentlich glimpflich abgelaufen, weil sie sehen, die ganzen Ziele bis zum Haus Nummer 32 ist zusammengebaut. Es hätte also da durchaus noch sehr viel weiter können gehen. Wir sind sehr froh, ist uns das gelungen.
Zwei Personen mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Rund 130 Leute sind beim Brand im Einsatz gestanden. Von der Feuerwehr von der Stadt Luzern, von Kriens und von Emmen, wie auch Einsatzkräfte von Sanität und Polizei. Die Brandursache ist noch unklar. Die Triebschenstrasse, Verkehrsachse Richtung Kestenbau und Horb, war mehrere Stunden lang gesperrt. Brennt hat es gestern auch im Dorfzentrum von Sarnen. Dort hat in einer Wohnung von einer sechsköpfigen Familie ein Sofa angefangen. Ein Mann hat sich beim Löschen vom Feuer verletzt. Die ganze Familie ist ins Spital zur Kontrolle gekommen. Die Wohnung die ist nicht mehr bewohnbar. Ein Ausbreiten vom Feuer hat aber können verhindert werden. Der Degenfechter Max Heinzer von Immensee ist gestern beim Weltcup zu Paris schon im Viertelfinal ausgeschieden. Der Max Heinzer ist der am Schluss Fünfter geworden, er bleibt aber in der Weltrangliste auf Platz 1. Besser gelaufen ist es gestern im Einsiedler Autorennfahrer Marcel Fessler. Er hat zusammen mit seinem Team das Langstreckenrennen von Francorchamps in Belgien gewonnen. Damit stimmt die Form von Marcel Fessler für das grosse 24-Stunden-Rennen von Le Mans Ende Juni. Zwei Schwestern aus Buchs haben gestern Abend bei der SRF-Fernsehshow Alpenrosen gross auftrumpft. Danita und Silvia Bucher haben als Volksmusikduo Schöpferi-Mädchen den ersten Preis und 20'000 Franken gewonnen und sich heute bei den Kollegen von der SRF-Musikwelle riesig gefreut.
Also ganz, ganz tief im Herzen, sage ich mal, haben wir uns das wirklich so fest gewünscht und wo wirklich der Name neu gefallen ist, ja, sind wir wie so ein bisschen, also ist wie der Boden unter den Füßen im Moment ein bisschen wie weggeht, weil man hat das gar nicht realisiert. Wir haben einfach so fest umarmt und man hat die Wärme voneinander gespürt und es war einfach ein unglaublich schönes Gefühl gewesen. Und dann auch alle die Fans, die wir hatten, die haben geträuchelt und gemacht. Einfach ein einmaliges Erlebnis, das geht einem wirklich fest ins Herz. Wir sind wirklich riesig stolz darauf, dass wir diesen Moment geniessen und erleben.
Die Schwester Bucher von Buchs, die sich gestern Nacht mit ihrem Lied «Das Herz von einer Mutter» ins Fernsehpublikum von der Show Alpenrosen gesungen haben und als die beste Nachwuchs-Volksmusikantin von der Schweiz gewählt worden sind. Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz am Sonntag. Es ist 22 Minuten vor 6 Uhr. Vor 25 Jahren hat der Kanton Schweiz mit deutlich mehr Leuten gerechnet, die Asyl in der Schweiz wettet. In der Gemeinde Art ist 1988 dann das ehemalige Altersheim mit dem Dorf zu einem Asylzentrum umfunktioniert worden mit 12 Zimmern und einer Wohnung für rund 20 Personen. Leiter von dem Zentrum ist seit fast auf den Tag genau 25 Jahren der Stefan Hodl von Oberwil. Ich habe ihn vor der Sendung besucht und zuerst wissen, ob er von Anfang an gedacht hat, dass dieser Job für die Caritas seine Lebensstelle werde.
Nein, ich habe es immer vorher weggenommen und habe gedacht, ich arbeite mal hier, solange es mich braucht. Jemand auf der Gemeindeverwaltung hat damals gesagt, ja, du wirst nicht so lange da sein, das ist, hat sich dann gleich wieder erledigt. Aber ja, ich bin schlussendlich dann doch geblieben. Mein Pensum hat sich ein bisschen verändert. Am Anfang waren es 50%, dann ein bisschen mehr. Und jetzt schon einige Jahre wieder 60%. Da habe ich auch noch ein bisschen Zeit für andere Sachen, nicht nur für den Asylbereich.
Ich behaupte mal, vor 25 Jahren haben Sie als Idealist angefangen. Was sind Sie jetzt? Einfach Verwalter oder ist da immer noch ein Spürchen Idealismus geblieben?
Es ist immer noch ein bisschen Idealismus dabei. Also, es macht mir einfach immer noch Freude. Also, Zusammenarbeit mit diesen Leuten aus den unterschiedlichsten Kulturen. Ich habe den Vorteil, dass ich wirklich mit Leuten zusammenarbeiten kann, wo ich sonst nicht viel zu tun habe. Ich sonst eine lange Reise machen müsste. Und gleich am Abend kann ich heimschlafen.
Vor 25 Jahren ist ein grosser Flüchtlingsstrom aus Sri Lanka gekommen. Wenn ich jetzt schaue, die Tamilen, die damals gekommen sind, ein Teil ist Schweizer geworden, ein Teil ist jetzt sogar in der Politik, sitzt in dem Parlament. Das ist eine ziemlich grosse Spannweite, die Sie da überdecken.
Ja, ich habe das mit Interesse verfolgt, wie das gegangen ist. Am Anfang 1983, 84, die ersten Artikel, wo die Tamilen gekommen sind in die Schweiz, hat es geheißen, ja, das sind Drogenhändler. Und nachher sind die schönen Gerüchte gekommen mit der Lederjacke, die sind inzwischen alle verschwunden. Und die Tamilen haben sich dann einfach im Laufe der Jahre wirklich ihren eigenen Ruf geschaffen, als gute, seriöse Arbeiter, geschaffige Leute. Ein Ruf, den sich andere, neue Ethnien jetzt einfach auch noch müssen erarbeiten, wo sie jetzt natürlich schwieriger haben. Aber das ist wirklich eindrücklich, wie das gelaufen ist mit den Leuten von Sri Lanka.
Sie haben Ihr Zentrum mitten in Arten, am See, neben dem Operettentheater. Ist das von Anfang an problemlos gewesen, dass Sie gerade dort mitten ins Dorf hineingekommen sind mit Ihren Asylbewerbern?
Es ist meistens problemlos gewesen. Also ganz am Anfang hat es schwierige Zeiten gegeben. Das Haus ist mal angemalt worden. Man hat Galgen drauf da auf die Fassaden. Und das ist gar nicht gut gewesen. Man musste gewisse Sicherungsmaßnahmen ergreifen. Aber das ist wirklich nur ganz am Anfang gewesen. Und seitdem gehört das Haus einfach zu der Gemeinde Art, wie der Minigolf auf der anderen Seite ist von der Unterkunft.
Wie erklären Sie sich das?
Ja, es sind halt, haben da immer Familien drinnen gewohnt, hatten Kinder gehabt und die Kinder sind in die Schule gegangen, laufen hin und her. Andere Kinder von anderen Quartieren kommen dann zu uns ins Haus und finden einen Austausch statt. Es ist nicht ein Ghetto irgendwo am Dorfrand oder neben einer Kläranlage, die eingehakt ist. Und das ist natürlich ein Vorteil.
Wenn wir jetzt auf die 25 Jahre zurückschauen, da sind ja eine Reihe von Veränderungen passiert. Es hat Revisionen vom Asylgesetz gegeben. Wie haben Sie so Veränderungen gespürt?
Eine Veränderung, die ich mich gut erinnere, ist, damals, als man eingeführt hat, dass die Leute, die einen definitiven negativen Asylentscheid haben, nicht mehr in den Gemeindestrukturen bleiben können, also kantonal in Kantonschweiz, dass die dann in eine sogenannte Notunterkunft haben müssen wechseln, was zur Folge hat, dass dann gewisse Leute auch wirklich definitiv ausgereist sind oder zurückgereist sind. Das sind eher die wirtschaftlichen Veränderungen, die zählen, dass es schwieriger ist oder einfacher war, eine gewisse Zeit einfach Arbeit zu finden für die Leute, ja.
Die Arbeit in diesem Zentrum in Art hat sich die stark verändert.
Also wenn ich zurückschaue jetzt auf 20 Jahre, dann haben wir die Leute von Bosnien gehabt, grosse Gruppe. Das sind erstmals Frauen, Kinder, ganze Familien, die gekommen sind. Dann 1999 war Kosovo, das war die Zeit, wo eigentlich sehr viele Leute gekommen sind. Aber dort hat Verwandtenhilfe dann sehr viel beigetragen, dass es doch zu arbeiten war. Und jetzt sind natürlich andere Länder, wo die Leute herkommen, das ist vor allem Eritrea. Die Leute haben noch weniger Hilfe, die haben nicht so Verwandte hier, die sie auch unterstützen können, sind mehr auf Hilfe und Unterstützung angewiesen jetzt durch uns. Ja.
Stefan Hodl, wenn Sie die aktuellen Diskussionen hören, Kantone, die wollen Zentren machen, müssen Zentren machen, und das sorgt ja meistens in der Bevölkerung, in den Gemeinden aussen für ziemlich viel Aufruhr. Können Sie das nachvollziehen?
Ich verstehe die Angst, die man hat gegenüber dem Fremden. Ich verstehe auch das Bild, das gewisse Leute haben. Aber das wird halt schon auch ein bisschen hochputscht. Man muss einfach das Verhältnis sehen. Man muss sehen, wie viel Prozent von den Leuten sind wirklich problematisch. Der Anteil ist schlussendlich doch sehr klein. Ein normales Asylbewerberzentrum, da kommen auch normalerweise Frauen, Kinder, die interessiert sind im Zusammenleben. Schwierig ist es einfach für die Leute, die keine Zukunft haben, die hier kommen und wissen, ich bin innerhalb von 3 bis 4 Monaten wieder weg. Ich habe so viel Zeit für die Überfahrt über das Mittelmeer. Ich muss zu Geld kommen. Leute, die vielleicht schon im Gefängnis waren, die ganz miserable Jugend hatten. Und dann einfach gehen stellen und machen, was irgendwie zu Geld kommt. Die kleinen Teile, die prägen leider heute das Bild, das wir die viele Leute haben.
Stefan Hodl, Sie arbeiten nach wie vor in Art in diesem Zentrum. Wie wird sich in den nächsten Jahren die Arbeit verändern?
Ich bin selber gespannt, ja, wie das weitergeht in der nächsten Zeit, ob es dem Bund jetzt auch gelingt, zum Beispiel, dass es schneller geht. Das wäre wirklich dringend. Also ich finde es ein bisschen dramatisch, wenn man 4, 5 Jahre braucht, um ein Asylgesuch zu bearbeiten. Man hat auf Asylgesuch auf die lange Bank da, zum Beispiel von den Tamilen, haben wir gesagt, ja, jetzt warten, bis der Krieg durch ist, dann können wir sie wieder schicken. Aber dann sind die Leute hier in der Unsicherheit, arbeiten 4, 5 Jahre und dann heisst es innerhalb von Monaten, ja, jetzt ist es gut, jetzt können sie wieder gehen. Und wenn sie nicht gehen, dann ist es fertig mit Arbeiten, dann gehen sie in die Notunterkunft. Das ist nicht lustig.
Aber glauben Sie ja, dass wenn man die Asylverfahren beschleunigen könnte, dann könnte man auch die soziale Eingliederung von diesen Leuten verbessern?
Ganz sicher. Ich denke, innerhalb der ersten Monate sollte man definitiv Asylentscheid für die Leute haben. Und wenn der positiv ist, dann kann man richtig Integration schaffen. Dann kann man die Leute in Deutschkurs, Intensivdeutschkurs schicken, kann sie die Arbeitsvermittlung etwas unternehmen. Die haben eine Perspektive. Aber einfach, dass eine Roma-Familie, ich rede nicht von Leuten bei meinem Haus, einfach ein Jahr lang oder 8-9 Monate in einer Kollektivunterkunft lebt und das Asylentscheid einfach nicht kommt, obwohl die Situation von Anfang an schon relativ klar ist. Das ist einfach Sachen, die nicht gut sind, die kosten Haufen und schadet mehr, wenn das nützt.
Aber Sie glauben nicht, Stefan Hodl, dass Ihnen die Arbeit ausgeht und dass Sie das Zentrum dicht machen müssen, weil einfach niemand mehr in die Schweiz kommen will?
Ich glaube nicht, dass mir die Arbeit ausgeht. Ich weiß nicht, ob ich auch in Zukunft 60% arbeite. Vielleicht ist es mal ein bisschen weniger. Aber ich denke, ich werde auch in naher Zukunft, wie ich brauche, in Art.
Sagt der Stefan Hodl. Er ist für die Caritas seit genau 25 Jahren der Leiter vom Asylzentrum Zart und unser Sonntagsgast. Von Art auf Kärns. Heute Nachmittag war das Kärns das Ob- und Nidwaldner kantonale Schwingfest. Nach dem Zuge vom letzten Sonntag ist das heute das zweite kantonale Kranzschwingen. Gewonnen hat es der Peter Infeld von Lungern. Für uns das Kärns dabei ist der Schwingexperte Simon Gerber.
Als lachender Dritter gewinnt der 33-jährige Peter Infeld das Ob- und Nidwaldner Kantonalfest zum dritten Mal. Zu diesem Sieg ist es gekommen, weil der Marcel Mattis aus Büren und der Stefan Gasser aus Altnach im Schlussgang nach 10 Minuten gestellt haben. Der Sieg von Peter Infeld ist dennoch verdient. Nach der Niederlage zum Auftakt gegen Luzerner Martin Koch hat der Obwaldner 5 Siege geholt, zuletzt gegen den Ringer Werner Suppiger. Bis zum vierten Gang hat der Luzerner Gast Martin Koch das Publikum mit seinen explosiven Kurzzügen begeistert. Hat alle seine Gegner gewonnen zum Auftakt gegen den Peter Infeld. Der gestellte Gang gegen den Benji von A hat Martin Koch aber die Schlussgangqualifikation gekostet. Nach seiner einjährigen Wettkampfpause hat der Benji von A ein starkes Comeback gefeiert. Nach der Niederlage im ersten Gang gegen Adi Leinbacher in der letzten Sekunde hat der Gieswiler eine solide Leistung abgeliefert. Und dann noch zum Schlussklassement, erstens also Peter Infeld Lungern, zweite Martin Koch Schlierbach, dritte Marcel Mathis Büren und Stefan Gasser Altnach.
Der Simon Gerber vom Ob- und Nidwalder Kantonal Schwingfest zu Kärnts. Und ein Blick auf den Zug. Thun zeigt, dass Thun gegen den FCL jetzt gerade ausgeglichen hat. Momentan ein Spielstand 1:1. Und damit steht der FCL unter Druck. Die Frage ist, wie gehen eigentlich Sportler mit dem grossen Leistungsdruck um? Gibt er den nötigen Kick für gute Resultate oder ist es eher ein Bremsklotz? Dieser Frage ist der ehemalige Radiojournalist und ausgebildete Trainer und Mentalcoach Gregor Bog nachgegangen und hat ein Buch darüber geschrieben. Es heisst «Sportler unter Druck» und dafür hat er 10 Sportcracks interviewt. Vom Rollstuhlsportler Heinz Frey über den Biathlet Matthias Simmen, den Fußballer Michel Renkli bis zur Triathletin Karin Thürig. Marianne Balli hat mit dem Gregor Bog über Sportler mit Herzflattern oder Schlafstörungen geredet.
Gregor Bog, Sie haben ein Buch geschrieben, wo es darum geht, wie ein Sportler mit dem Druck umgeht. Sie haben ein paar Sportler interviewt aus ganz verschiedenen Sportarten. Wie tut man das messen? Wie merkt man, jemand hat jetzt mehr Druck oder eben ein bisschen weniger?
Das ist sehr persönlich, der Druck, wie man den definiert. Das ist ja nicht wie eine Leistungsphysiologie, die man da machen kann, wo man irgendeinen Leistungstest macht und dann hat man da Messwert, schwarz auf weiss. Also was für den einen zum Beispiel ein ruhiger Druck ist, ist für den anderen gerade optimal oder für den anderen ist sogar, für den dritten ist es vielleicht sogar zu wenig Druck. Also das ist sehr individuell und auch schwierig zum Abschätzen.
Jetzt, wenn man also so hört, Druck im Sport, Stress, Nervenflattern, das hat immer so ein einen negativen Touch, aber es braucht ja den Druck auch, gerade im Sport, wo man auf die Sekunde dann muss seine Leistung bringen. Also Druck kann auch etwas Positives sein, nehme ich an.
Absolut. Die Frage ist einfach, wie kommt man jetzt in diese leichte Phase von dem richtigen Druck hinein? Und das ist dann schon fast ein bisschen eine Meisterprüfung, um im richtigen Moment eben das richtige Mass an Druck zu haben.
Gibt es denn Sportarten, sagen wir, also ich denke jetzt vielleicht an Biathlon, da stelle ich mir vor, die liegen im Schnee, die müssen Zielscheiben treffen. Ich stelle mir vor, das ist der grösste Druck, als wenn man einen Triathlon macht, wo man länger Zeit hat.
Ich habe mit dem Matthias Simmen, mit dem Realper Biathlet, der ja der erste Schweizer war, der einen Podestplatz im Weltcup rausgelaufen und geschossen hat, können ein Interview machen. Und der Matthias Simmen hat dann gesagt, das Schiessen an sich ist eigentlich gar nicht der grosse Stress, so wie wir das jetzt als Zuschauer von einem Biathlon-Wettkampf wahrnehmen. Sondern es ist das, was zwischendrin passiert. Wenn er nach dem ersten Schiessen beispielsweise sehr gut geschossen hat, dann geht er wieder auf die Langlaufläupe zurück. Und in der Zeit, als er auf der Langlaufläupen ist, hat er sehr viel Zeit, eben zum Nachdenken, was passiert, wenn ich jetzt im nächsten Schiessen zum Beispiel 5-mal treffe oder wenn ich eben nicht treffe. Und der Druck, der passiert dann eigentlich in der Zeit dort und nicht im eigentlichen Schiessstand. Also das war eine These, die völlig falsch war und ich mich auch belehren musste.
Und kann man sagen, was schlimmer ist für einen Sportler, wenn er jetzt, sagen wir mal, keinen Erfolg mehr hat? Oder geht es umgekehrt, wenn man auf einem Hoch ist und einfach weiss, ich bin der Gejagte und ich muss meine Erfolge, die ich habe, bestätigen? Was ist schlimmer?
Das ist wahrscheinlich jetzt die schwierigste Frage von allen. Weil der eine hat es dann irgendwie etwas im Nachen, in einem Prestige zum Beispiel, oder? Wenn man dann nachher vom Umfeld gefragt hat, du jetzt bist verletzt, wann spielst du denn wieder, wann kannst du wieder spielen, wie sieht das aus? Zum Beispiel ist es jemand da, der das Geltungsstreben, also sich auch in der Zeitung lesen, oder? Hat natürlich einen ganz anderen Druck da, um wieder eben zurückzukommen. Oder ist es jemand, der nach dem Selbstwert strebt, also sich selber zu spüren, der hat natürlich in einer Verletzung viel weniger grossen Druck, weil er eigentlich nur sich selber muss etwas beweisen, oder?
Ich nehme an, auch wie sich der Druck oder der Stress äußert, also wie die Sportler das merken, auch das ist nicht bei allen gleich. Was haben Sie jetzt da herausgefunden bei diesen 10, die Sie interviewt haben?
Absolut spannend. Das ist ein Unterschied zwischen den absoluten Weltklasse-Athleten. Da rede ich jetzt von einer Karin Thürig beispielsweise, eine mehrfache Weltmeisterin im Einzelzeitfahren, Olympiamedaillengewinner in Peking oder auch ein Heinz Frey, 15-mal Paralympic-Goldmedaillengewinner, 111 Marathons gewonnen. Die haben ganz anders mit Druck können umgehen. Die haben den Druck auch gar nicht so wahrgenommen, wie andere Athleten, die in der Weltklasse Knabberi, das ist eine Patrizia Marcelli, die noch nicht zu der Weltklasse gehört. Sie zum Beispiel hat den Druck viel, viel intensiver wahrgenommen, auch körperlicher Art. Also wirklich Verkrampfungen gehabt beispielsweise. Und da hat man einfach einen riesen Unterschied gemerkt. So eine Heinz Frey, Karin Thürig, die hat man fast müssen zwingen dazu, etwas zu erzählen, weil sie haben gar nie den Druck so wahrgenommen. Andere Athleten haben den Druck sehr, sehr sensibel wahrgenommen, sehr stark und das auch dann körperlich gespürt.
Und was kann man denn dagegen tun? Oder was machen jetzt die, die einen stärker merken, vielleicht auch mit Schlafstörungen oder dass sich immer die Gedanken um das drehen, kann ich mir vorstellen, was machen die dagegen?
Die haben zum Teil ganz gute Strategien entwickelt im Bereich von Mentaltraining. Ganz klar visualisieren beispielsweise oder sich auch Entspannungsübungen können, aneignen. Es ist dann aber auch herausgekommen, dass gewisse Athleten gesagt haben, weisst du was, einfach am Schluss von einem Wettkampf oder so mit einem Kollegen ein Bierchen trinken, ein Kaffee trinken, ein bisschen über das reden, ein bisschen über das fluchen, über das jammern und schon ist die ganze Sache weniger dramatisch.
Der Gregor Bug im Gespräch mit der Marianne Balli. Das Buch «Sportler unter Druck» ist im Eigenverlag erschienen. Und der Blick auf Thun zeigt, das Spiel ist zu Ende. Thun und FC Luzern trennen sich 1-1 unentschieden. Nach der Musik nochmals das Wichtigste von heute und der Blick aufs Wetter vom Morgen.
You have to do is touch my hand to show me that you understand, and something happens to me that's some kind of wonderful. Anytime my little world seems blue, I just have to look at you, and everything seems to be some kind of wonderful. I know I can't express this feeling of tenderness. There's so much I wanna say, but the right words just don't come my way. I just know when I'm in your embrace, this world is a happy place, and something happens to me. That's some kind of wonderful. I wanna say, but the right words just don't come my way. I just know when I'm in your embrace, this world is a happy place.
Das Regionaljournal Zentralschweiz am Sonntag, es ist 5 Minuten vor 6. Wir schauen nochmal zurück auf das Wichtigste von heute. Im Kanton Uri regelt ein neues Konzept, wo im Kantonsgebiet erneuerbare Energien genutzt werden können und wo die Natur Vorrang hat. Die Kooperationsgemeinde hat heute das Nutzungskonzept SNEE gut geheissen. Vor der Abstimmung ist es zu intensiven Diskussionen gekommen, weil Teilprojekte von geplanten Kleinkraftwerken neu in einer Schonzone liegen. Die Kooperation hat auch einen neuen Präsidenten, das ist der Rolf Infanger von Silene. Seit 25 Jahren ist der Stefan Hodl von Oberwil Leiter vom Asylzentrum zu Art. Er freut sich, dass die Flüchtlinge von Sri Lanka, die er damals als erstes betreut hat, mittlerweile gut in der Schweiz integriert sind. Und er wünscht sich, dass die Asylentscheide künftig schneller gefällt werden, um lange Wartezeiten und Leerläufe zu vermeiden. Der FC Luzern hat heute auswärts gegen Thun 1-1 unentschieden gespielt. Die Luzerner sind in der 64. Minute mit einem Goal vom Mundwiller in Führung gegangen. 3 Minuten vor Schluss hat der Schnäuli zum 1-1 unentschieden getroffen. Der Sieger vom Ob- und Nidwaldner kantonalen Schwingfest heisst Peter Imfeld und kommt von Lungern. Er ist als lachender Dritter zu dem Sieg gekommen, weil der Marcel Mattis im Schlussgang gegen den Stefan Gasser gestellt hat. Wir kommen zum Wetter und leider ziemlich feuchten Aussichten für den Wochenstart von Felix Blumer von SRF Meteo.
Am Abend ist es trotz zahlreicher Quellwolken zum Teil noch sonnig. Besonders richtig Gotthard gibt es von Süden her aber auch lokale paar Schauer. Vielleicht ist sogar mal ein Blitz und ein Donner mit dabei. Morgen ist es dann in allen Gebieten oft bewölkt und über den Berg gibt es am Vormittag die ersten Regengüsse. Am Nachmittag wird es dann an den meisten Orten nass. Temperaturen liegen morgen Morgen früh bei 11 Grad rund um den Vierwaldstättersee. Am Nachmittag gibt es dann zwischen Sarnen und Zug etwa 17 Grad. Am Dienstag gibt es wieder längere sonnige Abschnitte und es ist meistens trocken. Nur über den Bergen können es der eine oder andere kurze Regenguss geben. Es wird wieder ein bisschen wärmer mit rund 20 Grad zwischen Malters und Sisiken.
Das Regionaljournal Zentralschweiz. Team Hütz, Sport, Marian Balli, Technik, Pascal Schöbi, mein Name ist Dario Pelosi. Das Regionaljournal gibt es auch im Internet mit News rund um Tour auf srf.ch. Oder werden Sie Follower auf Twitter und wir zwitschern Ihnen das Wichtigste aus der Region direkt auf den Computer oder aufs Handy.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.